Ja, liebe Geschwister, ihr habt es in der Begrüßung gehört. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Und mit diesem Sonntag endet im Kirchenjahr die Weihnachtszeit. Und deswegen steht der heutige Sonntag noch einmal ganz im Zeichen der Botschaft von dem großen Licht, das mit Jesus in die Welt gekommen ist. Johannes der Täufer wies auf das Licht hin, aber nur Jesus ist das große, wahrhaftige Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Vom Licht haben wir im Evangelium gehört, das Renate gerade vorgelesen hat. Ich werde darauf noch zurückkommen. Jesu Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Ja, an Weihnachten feiern wir, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und mit Weihnachten verbinden wir ja besondere Momente. Für die Kinder ganz wichtig, es gibt Geschenke, aber auch für uns Ältere ist Weihnachten ja so ein Fest des Innehaltens, ein Fest der Begegnung mit der Familie. Und man denkt auch ganz häufig zurück an die Zeit, in der wir selbst noch Kinder waren. Wie war es damals? Ja? Was haben wir erlebt? Wie oft haben wir schon Weihnachten gefeiert mit dieser oder jener Begegnung? Man blickt zurück. Und jetzt, 4 Wochen später, am Ende der kirchlichen Weihnachtszeit, was ist da von Weihnachten geblieben? Hat sich durch Weihnachten etwas geändert? Ist es jetzt Licht im Dunkeln meines Lebens? Ist das Leben heller geworden? Zurück in meinem Alltag ist Gott vielleicht gefühlt weit weg und ich stehe da mit meinem Suchen und mit meinen Fragen. Ja, hat sich was verändert? Das ist die Frage. Und damit setzt sich auch unser Predigttext auseinander. Ich lese aus 2. Korinther 4, die Verse 5 bis 10. Da schreibt der Paulus, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, um aufleuchten zu lassen die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Ja, soweit der Text, den der Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und ich möchte 3 Aspekte heute beleuchten. Der erste, Gottes Kraft im Schwachen. Was hat sich verändert? Diese Anfrage kam an Paulus von der Gemeinde in Korinth. Ganz konkret gab es die Anfrage, Paulus, wenn der Schatz, von dem du sprichst, so wertvoll ist, wenn es so herrlich ist, Christus zu kennen, wenn der Glaube an Jesus so großartig ist, dann müsste er doch für alle sichtbar sein. Dann müsste er doch glänzen und imponieren. Dann müsste er doch dafür sorgen, dass alle wirtschaftlichen, gesundheitlichen, persönlichen Probleme verschwinden. Christen, die diesen Schatz in sich tragen, die müssten doch einfach immer strahlen. Ja, so denken die Gemeindeglieder in Korinth. Und ja, in der neueren Zeit, Friedrich Nietzsche hat ja ähnlich gedacht, wenn die Erlöste aussehen würden, dann würde ich denen ja glauben, sagt der Atheist. Also die Argumentation ist ziemlich alt und immer noch aktuell. Die Korinther blicken mitleidig auf Paulus. Du erzählst dir von Jesus als dem, der Rettung bringt, der das Licht ist. Und jetzt schau mal in den Spiegel, sieh dich mal an. Du bist von Krankheit geplagt. Du bist alles andere als ein glorreicher Redner. Du bist regelmäßig im Gefängnis, beziehst Prügel, wirst sogar gefoltert. Das passt doch nicht zusammen. Du willst uns was von einem kostbaren Schatz erzählen? Wie kann es dir dann so ergehen? Paulus hört die Kritik und er nimmt sie auf. Ja, wir stehen unter Druck. Ja, wir sind ratlos und sehen zunächst keinen Ausweg. Ja, wir sind verfolgt. Und ja, wir sind zum Boden geworfen. Da ist doch kein helles, kraftvolles Leben. Das klingt alles andere als ermutigen. Und so holt Paulus die Korinther ab und fügt hinzu, gut beobachtet, aber falsch gefolgert. Ihr schließt vom äußeren Erscheinungsbild auf das Innere. Und ich sage euch, das, was ihr als Widerspruch und miteinander unvereinbar anseht, das passt zusammen. Das ist Gottes Eigenart, so zu handeln. Das Äußere, das ist nicht das Wichtige. Es geht nicht um die Verpackung, sondern um den Inhalt. Gott braucht keine Superhelden. Und er macht auch aus uns keine Superhelden. Ja, wenn wir uns heute in den sozialen Medien umsehen, bei Facebook, Instagram und so weiter, da will man sich ja so richtig gut rausputzen. Fotos, auf denen man selbst abgebildet ist, die Selfies, die müssen perfekt sein. Nichts darf ablenken, nichts darf den Eindruck trügen, dass da ein ganz doller Kerl oder eine ganz dolle Frau abgebildet ist. Und das, was die erlebt, ist alles top. Ich habe da immer so meine Anfragen, wenn jemand sagt, das war hundertprozentig alles in Ordnung, das glaube ich nicht. Ja, weil das wird gerne so dargestellt, aber viele Dinge sind eben nicht hundertprozentig in Ordnung. Ja, aber wenn wir sehen, dass da etwas äußerlich so ganz perfekt daherkommt, dann steckt doch bestimmt auch ein doller Charakter, ein doller Typ dahinter. Ein begehrenswerter Typ. Wir alle wissen, da wird eine Menge Show gemacht. Aber es zeigt, damals wie heute wird vom Äußeren auf das Innere geschlossen. In der Bibel ist das anders. Paulus spricht die Korinther an und er spricht auch uns an. Schaut euch doch die herausragenden Persönlichkeiten der Bibel an. Alle waren sie fehlbar. Alle hatten sie Macken. Mose hatte Angst zu reden. Er erschlägt einen Ägypter, ist ein Mörder. Ja, herausragende Person, ein Prophet, ein Mörder. David hatte die Geschichte mit der Batsheba. Er begeht Ehebruch, wird mittelbar zum Mörder, indem er den Uriah in ein aussichtsloses Himmelfahrtskommando schickt. Hier wird nichts verschwiegen oder kaschiert. Auch die dunklen Seiten werden dargestellt, weil sie zum Leben dazugehören. Und Paulus bleibt dabei. Es ist ein Schatz, den wir haben. Ein Schatz in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Es geht um den Inhalt. Und der Inhalt ist Christus. Er überstrahlt alles andere. Sein Licht lässt Gott durch uns zerbrechliche, rissige, tönerne Gefäße hindurch leuchten. Sein Licht dringt durch die Ritzen und Sprünge unseres Lebens. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, um aufleuchten zu lassen die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben den Schatz in irdenen zerbrechlichen Gefäßen. Gottes Kraft im Schwachen. Das ist Gottes Strategie. Es durchzieht die Bibel. Zwei Personen habe ich erwähnt, aber ich möchte natürlich noch auf Jesus hinweisen. Er war ein Mensch, als Kind in der Krippe geboren, als Verbrecher verurteilt, verspottet, gekreuzigt. Ein Prediger, dessen Worte bewusst missverstanden wurden. Er tat Wunder, hat geheilt, aber er war kein Superheld. Er war kein Superheld, der mit seinen Armeen am Ende den glorreichen Sieg davonträgt, sondern schwach, menschlich und auch ängstlich. Wir denken daran, dass Jesus Angst gehabt hat im Garten Gethsemane. Und doch war er der Mensch, der die Welt für immer verändert hat. Derjenige, der den Menschen auf der ganzen Welt Halt und Hoffnung gibt und ihnen Erlösung schenkt. Es ist Gottes Strategie, das Schwache zu nutzen. Und Paulus erklärt auch, warum. Denn diese Bedeutung, die kommt nicht aus uns, aus dem Sichtbaren. Die Bedeutung kommt von Gott. Gott ist es, der Wunder tut, der Menschen verändert und sie zum Glauben führt. Ja, und diese Erkenntnis fällt schwer, weil sie abhängig macht. Weil nicht ich die Kraft habe, weil ich meine Schwachheit eingestehen muss. Ja, weil ich die Beziehung zu Jesus brauche. Gleichzeitig ist das auch beruhigend, weil ich mich nicht auf meine eigene begrenzte Kraft verlassen muss, sondern alles von Gott erwarten kann. Und auch Paulus selbst, der Verfolgte, der schwache Mensch, der größte Missionar aller Zeiten, ich glaube, den Titel macht ihm keiner streitig. Es ist Gottes Kraft, die in ihm wirkt. Er erkennt seine eigene Schwachheit, seine Abhängigkeit von der Kraft Gottes. Ja, und ich denke, wenn wir in den Spiegel gucken, dann geht es uns genauso. Superkräfte wären schon gut, aber jeder von uns ist sich seiner Schwachheit und seiner begrenzten Möglichkeiten bewusst. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Kraft im Vergänglichen, im Schwachen wirkt. Und wir erkennen, dass wir in der Abhängigkeit von Gott leben. Diese Abhängigkeit ist aber gut, weil Gott es gut mit uns meint. Der zweite Gedanke, den ich beleuchten möchte, das ist der Glanz im Unscheinbaren. Und da komme ich nochmal zurück auf das Fest Epiphanias. Epiphanias ist das Erscheinungsfest. Gott erscheint den Menschen. Und im Wort erscheinen, da steckt der Schein drin, ja, das Licht. Weihnachten wird, zumindest auf der Nordhalbkugel, zur dunkelsten Zeit des Jahres gefeiert. Und das passt hier gut, denn Jesus ist der Morgenstern, der das Ende der Nacht ankündigt. Dieses Scheinen, dieses Licht, das hat Paulus erlebt. Und das ist der Schatz, von dem er spricht. Wir kennen die Geschichte der Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Zuvor, da war Saulus Blick verdeckt. Er hat Jesus verfolgt, er war wie verblendet. Er konnte Jesus nicht sehen, sondern hat vielmehr mit aller Macht die Nachfolger Jesu bekämpft. Und dann kam das Lichterlebnis bei Damaskus. Paulus wurde vom Licht Jesu erfüllt. Jetzt war er zunächst äußerlich blind, aber dafür innerlich sehend. Paulus hat sich innerlich verändert. Er wurde ein neuer Mensch durch dieses Erlebnis. Und da lese ich jetzt nochmal den Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen, in unseren Herzen Licht werden lassen. Gott leuchtet auf. Und wenn es um Licht geht in der Bibel, dann denke ich, Ja, zunächst an das erste Kapitel im Johannesevangelium, wo es um das Erscheinen des Lichts in der Welt geht. Und auch noch viel weiter zurück muss ich denken an die Schöpfungsgeschichte. Wir kennen die Worte: Es werde Licht und es ward Licht. So einfach. Und wir stellen Theorien auf, um dahinter zu kommen, was da so mit Materie und Antimaterie und mit den ganzen anderen Dingen so passiert ist. Finde ich sehr interessant, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass man dahinter kommen wird, warum das irgendwann einfach so passiert ist. Man wird Mechanismen aufklären können, aber die Frage, wer oder was das alles angestoßen hat, wird sich nach meiner Meinung wissenschaftlich nicht herausfinden lassen. Nochmal zum Licht. In der Mitte der Bibel beim Propheten Jesaja lesen wir: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Ja, das Licht, das Scheinen, das zieht sich durch die Bibel durch, von Anfang bis zum Ende. Und so spricht Gott auch in die Finsternis unseres Lebens, unseres Alltags: Es werde Licht. Er selbst ist das Licht in unserem Herzen, das lesen wir hier von Paulus. Und wie sieht das konkret aus? Denken wir nochmal an das Evangelium. Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Er war erleuchtet und die Jünger waren vom Glanz ganz begeistert. Sie wollen das festhalten. Sie blicken hinein in die unsichtbare Welt und Jesus in hellem Licht zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jesus im göttlichen Licht. Und sie wollen diesen Augenblick konservieren. Sie wollen Hütten bauen. Aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Der Weg führt zurück in den Alltag, und das helle Scheinen ist zunächst mal vorbei. Und doch spricht Paulus von einem dauerhaften Glanz. Gott hat es hell werden lassen in unseren Herzen. Wir haben das Licht Gottes im Herzen. Und das führt nicht zu geistigen Höhenflügen, aber wir können Gott im Alltag entdecken. Sein Licht in uns ist nicht nur da, wenn es uns bewusst ist, sondern es ist ständig da, auch wenn wir es nicht so merken. Denn Gott lebt in mir. Sein Licht scheint nicht nur dann, wenn ich zum Beispiel Gott ganz nah fühle im Gottesdienst, wenn ich ihn ganz nah spüre oder wenn ich schöne Dinge in der Natur erlebe, die mich an Gott, den Schöpfer, erinnern. Nein, Gott ist auch im normalen, alltäglichen Leben da. Er hat sich entschieden, in unserem vergänglichen Leib und Leben zu sein. Er ist mittendrin und voll dabei. Auch dann, wenn ich die Spülmaschine ausräume, meine Aufgaben erledige, meiner Arbeit nachgehe. Gott scheint in meinem Herzen, manchmal wie ein heller Strahler, der mich wärmt und erfüllt. Manchmal aber auch eher unscheinbar, und trotzdem ist er da. Ja, wir haben gehört, Gottes Kraft wirkt im Schwachen. Wir leben in der Abhängigkeit von ihm, und sein Licht ist in unserem irdischen Leib und scheint im Alltag. Kommen wir zum dritten, dem Leben im Leiden. Ja, es hat sich was verändert, seit Jesus in die Welt kam. Und für mich persönlich, seit er in mein Leben kam. Und trotzdem fallen mir diese Worte, die Paulus schreibt, nicht leicht, wenn er von Bedrängnis, Verfolgung und Niedergeworfensein spricht. Ich wünsche mir keinen Druck, ich wünsche mir keine Verfolgung, ich wünsche mir keine Krankheit, aber wir wissen es, es gehört dazu. Es gehört zu meinem, zu deinem Leben dazu. Mit Jesus erscheint es in einem anderen Licht. Alles Widrige, alles Leid, alles Herausfordernde nennt Paulus, das ist Sterben mit Jesus. Es ist vielleicht ein Loslösungsprozess von den Dingen dieser Welt, Vorbereitung auf das Leben in der Ewigkeit. Und auch Paulus weiß in seiner Schwachheit, ich bin nicht allein gelassen. Gott ist da. Obwohl ich am Boden liege, gibt es einen Ausweg. Ich gehe nicht K.O. Und das ist keine Selbstsuggestion, also eine Sache, die man sich nur oft genug selbst sagen muss und dann irgendwann glaubt man sie. Es ist keine positive Einstellung, die man irgendwo gelernt hat. Nein, Paulus hat verstanden, was es heißt, Nachfolger Jesu zu sein. Er hat Jesus kennengelernt und das hat sein Inneres verändert. Das ist für ihn und für uns der große Schatz. Aber es ist kein offensichtlicher Schatz, der sich nach außen darstellt, wie man an Paulus selbst sehen kann. Es ist ein Schatz im irdischen, im vergänglichen, im zerbrechlichen Gefäß. So ein Tonkrug, der ist für uns durchaus ja etwas Schönes, aber damals, zur Zeit des Paulus, war es ein Alltagsgegenstand, zerbrechlich, wurde genutzt, um Dinge darin ja aufzubewahren, aber auch, um Wertvolles darin zu verstecken. Ja, die Buchrollen von Qumran waren in Tonkrügen. Das Gefäß ist aus Ton, aus Erde, es ist irdisch, so wie unser Leib, so wie wir. Wir sind irdisch, vergänglich, zerbrechlich. Ja, wir können von Paulus lernen, wir können von ihm lernen, dass es nicht um das Sterben geht, das Leid. Es geht nicht darum, das Leid positiv zu bewerten. Es geht um die Einstellung dazu. Meine Gesundheit, so wichtig wie sie ist, die ist nicht alles. Das Leben hier auf der Erde, es ist nicht alles. Obwohl ich daran hänge, obwohl ich es genieße, obwohl es mir gut geht, ich mich freue, wenn ich schöne Dinge erlebe. Aber Verfall und Krankheit gehören dazu und lehren uns darauf zu blicken, dass Jesus Christus uns das wahre Leben schenkt, dass er uns die Hoffnung verheißt, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Es ist wie im Winter. Draußen ist es morgens noch kalt, aber wir wissen, es wird Tag werden. Es wird warm und hell. Wir wissen auch, wenn es fies, nass, kalt ist oder im eisigen Wintersturm, wir wissen, dass der Frühling kommt. Wir sehen in der Raupe den Schmetterling. So leben wir hoffnungsvoll, mit dem Licht im Herzen, dem Schatz in unserem Leben. Denn es hat sich was verändert seit Weihnachten. Amen.